Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Keine Panik, aber Vorbereitung kann nicht schaden. Wir fragen nach, wie Sie Ihre Corona-Hamsterkäufe richtig lagern und wir fragen, wie sich Nachbarn untereinander helfen können. Was für Ältere oder auch Menschen mit Vorerkrankungen sehr wichtig sein kann. Wir schauen auf das Coronavirus in Spanien. Vielleicht haben Sie da ja Ferienpläne und auch für andere Urlauber hat das Virus Folgen. Nepal hat den Aufstieg zum Mount Everest wegen des Coronavirus erst einmal abgesagt. Weniger fassbar, aber gleichwohl auch ein Menschheitsproblem bleibt die Klimaerwärmung. Südkoreanische Jugendliche gingen heute gegen die eigene Regierung vor Gericht, weil diese stark auf Kohle setzt und zu wenig gegen die Erhitzung unternimmt. Und die Vermüllung der Welt sollten wir auch nicht unterschätzen. Hessen möchte alle Getränkebehälter, egal ob Plastikflasche oder Dose, mit Pfand belegen. Und der Verbrauchertipp fehlt heute auch nicht. Da geht es um Kohlenmonoxidmelder, die können Leben retten. Ja, sie begannen ziemlich genau am 28. Februar und steigerten sich dann in den nachfolgenden Tagen, die Hamsterkäufe in Deutschland. Die Angst vor dem Coronavirus trieb insbesondere den Verkauf von Toilettenpapier, Desinfektionsmittel, Lebensmittelkonserven, Nudeln, aber auch von Mehl in die Höhe. Allerdings waren die Supermarktregale in der Regel wieder schnell aufgefüllt. In Deutschland drohe kein Versorgungsengpass mit Nahrungsmitteln durch das Coronavirus, erklärte gestern Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner gegenüber der Tageszeitung Taz. Dem Handel zufolge seien die Lieferketten nicht unterbrochen oder gefährdet. Eine gewisse Vorratshaltung empfiehlt auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Aber solche Vorräte wollen ja auch verwaltet werden. Sonja Pannendecker von der Verbraucherzentrale in Bremen, wie lagern wir diese ganzen Sachen, ohne dass sie schlecht werden?
Ja, die Vorräte, die da empfohlen werden, sind vor allen Dingen auch Vorräte, die ohne Kühlschrank gelagert werden müssen. Also zum Beispiel im Keller oder im Vorratsschrank. Bei Mehl ist es wichtig, dass das halt auch noch in einer Verpackung ist, damit halt auch Vorratsschädlinge keine Chancen haben. Und wenn jetzt vor allen Dingen sehr viel Mehl gekauft wird, ist das von besonderer Wichtigkeit.
Die Vorräte haben in der Regel irgendein Datum oder häufig. Was bedeutet das Mindesthaltbarkeitsdatum? Auch wichtiger Unterschied, also im Unterschied zum Verbrauchsdatum.
Ja, also die Vorräte, die jetzt auch von dem Bundesamt empfohlen werden und auch was jetzt besonders gekauft worden sind, sind vor allen Dingen Mindesthaltbarkeitsdaten, die da drauf gedruckt sind. Das bedeutet, bis zu diesem Tag oder bis zu diesem Monat sind diese Produkte in der Qualität, wie man sie erwartet, auf jeden Fall zu erhalten, genau. Und danach sind sie aber meistens durchaus auch noch verzehrbar. Also zum Beispiel Haarmilch ist ein paar Wochen länger haltbar. Bei Mehl kann man auch davon ausgehen, dass es noch ein bisschen länger hält. Im Vergleich dazu ist halt das Verbrauchsdatum, was vor allen Dingen auch sehr schnell verderblichen Produkten aufgedruckt ist, wie zum Beispiel Räucherlachs oder Hackfleisch. Das sollte auf gar keinen Fall überschritten werden. Und da sind auch diese Lagertemperaturen, die meistens so bei 4-6 Grad liegen, also im unteren Teil des Kühlschrankes, auch anzuwenden.
Aber beim Mindesthaltbarkeitsdatum kann ich mal aufmachen und riechen und schmecken und erstmal gucken.
Genau, auf jeden Fall. Also beim Mindesthaltbarkeitsdatum, was ja auch nur gilt, solange die Verpackung zu ist, wenn das überschritten ist, das Mindesthaltbarkeitsdatum einer geschlossenen Verpackung, auf jeden Fall erstmal riechen, schmecken und gucken, ob das noch in Ordnung ist. Bei Haarmilch, die wird halt bitter, anders als jetzt Frischmilch, die ja sauer wird. Mhm. Aber das ist schon echt eklig. Das merkt man relativ schnell, wenn Haarmilch umgekippt ist.
Mhm. Und wenn die Dose eine Beule hat, ne, dann auch mit Vorsicht behandeln.
Auf jeden Fall. Also bei den Konservendosen oder auch bei Gläsern mit Gurken oder Rotkohl oder Sauerkraut, wenn da der Luftverschluss nicht mehr geht, also wenn es nicht mehr ploppt, oder wenn halt die Dosen ausgebeult sind, sollte man das auf keinen Fall mehr verzehren, weil dann können sich da drin auch gefährliche Bakterien angesammelt haben.
Mhm. Haben Sie denn überhaupt Sorge, dass es zu Engpässen kommen könnte? Die Bundeslandwirtschaftsministerin hat ja schon gesagt, keep cool.
Da folge ich Frau Klöckner tatsächlich auch. Also ich gehe nicht davon aus, dass sie jetzt tatsächlich wenig Lebensmittel bekommen. Vielleicht ist mal die Lieblingssorte des Müslis aus oder sowas, aber grundsätzlich die Grundnahrungsmittel, davon gehe ich aus, dass die ausreichend vorhanden sind.
Jetzt haben ja wahrscheinlich auch Leute, so hört man das auch von den Kassierern, wirklich ganz große Mengen eingekauft. Wenn ich jetzt zu viel habe und die Sachen können schlecht werden, was tun?
Also erstmal richtig lagern, das ist die Hauptsache. Bei Brot zum Beispiel kann man das auch super einfrieren in Scheiben oder sowas. Oder wenn es halt wirklich, wirklich zu viel ist, dann auch die Nachbarn oder Freunde fragen. Oder auch vielleicht, wenn man weiß, dass jemand in der Nähe ist, der in Quarantäne ist, dem vielleicht auch die Lebensmittel, bevor sie abgelaufen sind, vorbeibringen. Eine Option wäre eben auch Foodsharing. Da kann man auch solche Warenkörbe einstellen. Das verteilt sich dann über die Stadt wieder, dass die Produkte auf keinen Fall schlecht werden. Und einzelne Tafeln nehmen die Produkte auch an.
Das heißt, ich gucke im Internet, wenn ich Zugang habe, Foodsharing, meine Stadt, und da finde ich wahrscheinlich was.
Genau.
Vielen Dank für diese Informationen an Sonja Pannenbecker von der Verbraucherzentrale in Bremen. Und Nachbarschaftshilfe, das ist jetzt das Stichwort. Es gibt derzeit viele Aufrufe auf Twitter, sich wegen Corona in der Nachbarschaft gegenseitig zu helfen. In Berlin bin ich mit Gabriele Schlimper verbunden, der Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Dort sagen Sie, wer kann grundsätzlich Hilfe gebrauchen?
Schönen guten Tag. Ja, wer kann grundsätzlich Hilfe gebrauchen? Naja, Hilfe gebrauchen können immer Menschen, die vielleicht bewegungseingeschränkt sind, insbesondere ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die jetzt natürlich auch verunsichert sind durch die ganzen Medienmeldungen, dass sie, wenn sie einen Virus sich einfangen, dass sie eben besonders gefährdet sind. Also hier ist es doch entscheidend, mal zu schauen, wer ist eigentlich meine Nachbarin, wer ist eigentlich mein Nachbar? Ist das jemand, der vielleicht zu diesen Risikogruppen gehören könnte, die immer so durch die Medien gehen, und kann ich da Unterstützung leisten? Das liegt jetzt an jedem selber, auch mal nach außen zu schauen, selber mal auf Menschen zuzugehen, die älter sind, die vielleicht auch gehbehindert sind, die sonst irgendwie eingeschränkt sind, die krank sind, die vorerkrankt sind, von denen man vielleicht weiß, oh, der hat eine Krebserkrankung, ist eine jüngere Frau oder ein jüngerer Mann, kriegt gerade eine Chemotherapie, ist immungeschwächt, warum auch immer, hat eine Rheumaerkrankung, muss Medikamente nehmen. Also mal, wenn ich das weiß, sollte ich mal aktiv von mir aus auf die Leute zugehen.
Und in welcher Form tue ich das? Es gibt ja auch die Ansteckungsgefahr.
Ja.
Zettel in den Briefkasten werfen.
Ja, zum Beispiel. Und da bin ich auch schon gleich dabei. Wir haben zum Beispiel hier in Berlin Nachbarschaftseinrichtungen, über 150 Mehrgenerationenhäuser insgesamt mit Stadtteilzentren, Begegnungsstätten. Und die bauen jetzt gerade einen Flyer. Mhm. Und der Flyer besteht aus zwei Seiten. Auf der ersten Seite steht drin, dass ich die Fragestellung, wie kann ich helfen? Ich soll mich umeinander kümmern. Ich bin hier im Haus, ich wohne in der dritten Etage. Ich wäre gern bereit, Ihnen zu helfen. Das kann man ankreuzen und bei anderen in den Briefkasten stecken. Oder auf der Rückseite steht drauf, liebe Nachbarn, ich kann und will meine Wohnung nicht verlassen. Ich gehöre zu der Risikogruppe. Ich bin die Frau so und so. Wenn Sie mir helfen wollen, dann können Sie sich gerne bei mir melden. Also eher das nochmal zu unterstützen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Mhm. Ohne, dass wir jetzt grundsätzlich vor allem jedem immer unterstellen, der mir begegnet, wenn er mir helfen will, will er mich eigentlich nur anstecken. Also das kann es ja nicht sein, sondern eher zu schauen, also auch mal die leisten Hilfestellungen, die es erleichtert, die Schwelle niedriger macht, sich für den Nachbarn zu interessieren.
Mhm. Jetzt sagen Sie ja auch, Sie haben in Ihrer Organisation derzeit auch andere große Sorgen, nämlich Menschen, die professionell zu Hause betreut werden, wenn da zum Beispiel die Pflege ausfällt aus Gründen der Quarantäne oder wie auch immer. Wenn ich Nachbar bin, wenn ich da was mitbekomme, darf ich mir da was zutrauen oder ist das alles Unsinn und man sagt lieber, ich muss einfach dann die Organisation, die da zuständig ist, kontaktieren oder wie auch immer?
Naja, beides. Also das eine ist, jede Form von Hilfe ist immer besser als keine Hilfe. Und das gilt auch in solchen Situationen. Viele Menschen, die beispielsweise Unterstützung von Pflegediensten brauchen und man merkt, dass der Pflegedienst selber Probleme hat, das Personal noch zur Verfügung zu stellen, weil eben Mitarbeitende auch in die Erkrankung gegangen sind. Ja. Wenn ich das mitbekomme oder der Nachbar sagt, ich brauche vielleicht dann doch mal Hilfe, dann ist es natürlich immer möglich und geboten zu schauen, was man tun kann. Viele ambulante Pflegedienste machen da zum Beispiel auch Einkaufshilfen oder stecken mal das Geschirr in den Geschirrspüler. oder auch das, es gibt ja auch hauswirtschaftliche Unterstützungsleistungen. Und da schon mal zu schauen, direkt mal zu gucken, wenn immer ein Pflegedienst kommt, kommt der denn jetzt auch immer noch? Und wenn nicht, kann ich denn da mal selber mal gucken, was da los ist und damit mit zu unterstützen. Das ist immer eine sehr, 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 sehr tolle und willkommene Sache. Das gilt auch für Wohnungen, in denen Menschen mit Behinderungen leben. Ja, die ja auch oft betreut werden. Ja. Wir tun alles, damit das weiter so läuft wie bisher. Und wir hoffen sehr stark, dass nicht eines Tages das Gesundheitsamt kommt und da uns einen Kleber drauf macht mit Quarantäne, was gar nicht gehen kann. Sondern wir versuchen jetzt hochkreativ auch Möglichkeiten zu finden, das mit dem professionellen System weiterlaufen zu lassen. Aber das alleine wird nicht reichen. Da brauchen wir das aktive Schauen von allen Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt.
Gabriele Schlimper, Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Berlin, über die Art und Weise, wie Sie über Nachbarschaftshilfe Hilfe leisten können. Vielen Dank für das Gespräch. Wer jetzt oder an Ostern nach Italien wollte, dem hat die italienische Regierung mit ihrer Erklärung zur Schutzzone wahrscheinlich die Entscheidung, fahren oder nicht, weitgehend abgenommen. Spanien galt, abgesehen von den Inselgruppen, bislang als noch verhältnismäßig ruhig in Sachen Corona. Das ändert sich aber gerade, Marc Dugge berichtet.
In der spanischen Region Katalonien sind 4 Gemeinden abgeriegelt worden, in denen es besonders viele Corona-Fälle gegeben hat. Betroffen sind rund 70.000 Menschen. Es handelt sich um die Stadt Igualada und 3 angrenzende Gemeinden, rund 70 Kilometer nordwestlich von Barcelona. Seit Mitternacht darf kein Einwohner das Gebiet verlassen. Die Polizei hat die Zufahrtsstraßen abgeriegelt. Die katalanische Regionalregierung hatte die Abriegelung am Abend beschlossen, um die Lage in der Gegend besser unter Kontrolle zu bekommen. Die Einwohner dürfen allerdings ihre Häuser verlassen, Geschäfte sollen offen bleiben und auch die Versorgung der Bevölkerung soll gewährleistet sein. In Igualada hatten die Behörden 58 der 319 Corona-Fälle in Katalonien festgestellt, also etwa ein Fünftel. Schwerpunkt der Infektionen in Spanien ist allerdings die Region Madrid. Hier wurden nach letztem Stand mehr als 1.300 Fälle gemeldet.
Marc Dugge aus Spanien. Asien ist anders als Afrika bisher auch wegen des Ausbruchs in China wesentlich bedeutsamer betroffen vom Coronavirus. Die Bergsteigersaison am Mount Everest droht wegen des Virus in diesem Jahr komplett auszufallen. Nepal hat heute den Aufstieg auf all seine Gipfel untersagt. Für das Land ist das wirtschaftlich vermutlich auch ein schwerer Schlag. Silke Dittrich.
Die Regierung von Nepal hat entschieden, alle Frühjahrsexpeditionen auszusetzen. Genehmigungen, die bereits erteilt worden waren, sind nun gestrichen worden. Außerdem werden bis Ende April keine Touristenvisa mehr direkt am Flughafen ausgestellt werden. Je nachdem, wie sich die Corona-Krise weiterentwickeln würde, könne die Entscheidung in den kommenden Wochen auch noch zurückgenommen werden, heißt es aus dem Tourismusministerium von Nepal. Für das Land ist diese Entscheidung ein schwerer finanzieller Verlust. Rund 4 Millionen Euro verdient der Staat durch die Aufstiegslizenzen. Eine Genehmigung zur Besteigung des Mount Everest kostet rund 11.000 US-Dollar. Die Verluste für die Unternehmen, die die Expedition durchführen, dürften noch weit höher liegen. Die Mount Everest-Hauptsaison dauert von April bis Ende Mai. Der Tourismus ist für Nepal eine der wichtigsten Einnahmequellen.
Aus unserem Studio in Neu-Delhi berichtete Silke Dittrich. In Europa müssen sich die meisten Regierungen bereits mit Klagen, sogenannten Klimaklagen, auseinandersetzen. In Asien gab es das bisher noch nicht. Jetzt hat eine Gruppe südkoreanischer Jugendlicher am Freitag Verfassungsbeschwerde gegen ihre eigene Regierung eingereicht. Sie wirft ihr zu langsames Handeln beim Klimaschutz vor. Aus unserem Studio Ostasien, Katrin Erdmann.
Für die 30 Jugendlichen der Gruppe Youth for Climate Action sieht die Lage in Südkorea derzeit so aus. Der Staat kümmert sich nicht genug um den Klimaschutz, sondern verschmutzt im Gegenteil immer noch viel zu sehr die Luft und verstößt damit gegen die Grundrechte. Die Untätigkeit gefährdet unser Recht auf Leben und das Recht auf eine saubere Umwelt, so die jungen Kläger. Dazu liefern sie umfangreiches Zahlenmaterial. Danach sind die Treibhausgasemissionen pro Kopf mit 13,5 Tonnen im Jahr fast doppelt so hoch wie im Durchschnitt der G20-Industriestaaten. Das selbstgesteckte Ziel der Regierung, diese Emissionen bis 2030 um 37% zu reduzieren, reicht aus Sicht der Klimaschützer nicht aus. Tatsächlich schneidet Südkorea im Klimaschutzindex 2019 besonders schlecht ab. Das liegt zum einen an den vielen Treibhausgasen und zum anderen an dem hohen Energieverbrauch. Strom ist immer noch sehr billig, sodass auch die privaten Haushalte keinen Anlass sehen, sparsam damit umzugehen. Der Anteil erneuerbarer Energien liegt derzeit nur bei 8%. Allerdings verzeichnet das Land dort eine der größten Wachstumsraten. Noch immer setzt Südkorea stark auf Atomkraft und Kohle. Die Klimaschützer fordern von der Regierung einen kompletten Kohleausstieg bis 2030. Unterstützt werden sie bei ihrer Verfassungsbeschwerde von einer auf Klimathemen spezialisierten Anwaltskanzlei.
Erste Klimaklage in Asien, nämlich in Südkorea, Katrin Erdmann berichtete. Wer Getränke kauft, muss mal an der Kasse Pfand hinterlegen, mal nicht. Eine PET-Flasche mit Fruchtsaft wird nicht mit Pfand belegt, eine PET-Flasche mit kohlensäurehaltiger Limo sehr wohl. Seit Jahren ist zudem eine Zunahme von Getränkedosen und Einwegplastikflaschen zu verzeichnen, die nicht der Pfandpflicht unterliegen. Das soll sich ändern, wenn es nach den Bundesländern Hessen und Baden-Württemberg geht. Ein entsprechender Antrag wird nämlich heute beim Treffen der Länderkammer, also des Bundesrates, in Berlin verhandelt. Aber statt nach Berlin blicken wir jetzt erstmal nach Hessen. Da gab es nämlich eine Aktion vor der Nestlé-Zentrale. Mischa Erhardt ist unser Korrespondent dort. Was war da los?
Na, da hat eine Petitionsübergabe stattgefunden. Die Deutsche Umwelthilfe hat die initiiert. 135.000 Unterschriften wurden da gesammelt von Verbrauchern, die gesagt haben, wir wollen keine Vittel-Einwegflaschen mehr. Mit dabei war Autor, Umweltaktivist und Schauspieler Hannes Jennecke. Und der hat heute Morgen das Problem so formuliert.
Es ist natürlich auch ein Appell, etwas zu tun gegen den Plastikmüll, an dem dieser Planet erstickt. Ich meine, jeder kennt mittlerweile die Bilder von Walen, die voller Plastikmüll anstranden, von Millionen von Seevögeln, die verenden. Dieser Müll wird ja irgendwo hergestellt und produziert. Und das ist ein Appell an Konzerne wie Nestlé, wie Procter & Gamble, wie Henkel, wie Coca-Cola, die Verpackungspolitik zu ändern.
Der Konzern Nestlé hat offen und gesprächsbereit reagiert. Da kam auch der Chef der Wassersparte aus Deutschland. Und Nestlé sagt, dass grundsätzlich der Transport das Problem sei in diesem Fall. Denn das Wasser kommt aus Frankreich, aus Lothringen, also relativ weit her. Und dazu hat Unternehmenssprecher Alexander Antonov heute Morgen gesagt:
Glasflaschen werden zu einem Problem, wenn sie mehrere hundert Kilometer dieses Glas erst in eine Richtung transportieren müssen und dann in eine andere Richtung transportieren müssen, einfach aufgrund des Gewichtes, das Glasflaschen haben.
Weil dann natürlich auf der Klimabilanz ein CO2-Problem entsteht. Das aber lässt die Umwelthilfe nicht gelten, denn die sagt, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, Wasser durch Europa oder sogar noch weiter in der Welt zu verschippern und umherzufahren, denn man habe auch genügend Brunnen hierzulande und da könnte man ja auch auf Glasflaschen beispielsweise umsteigen und die eben hier abfüllen und nicht unbedingt in Frankreich. Und dazu hat sich dann natürlich auch die stellvertretende Geschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe, Barbara Metz, so geäußert.
Unsere Forderung an Nestlé ist, steigen Sie aus den Einwegplastikflaschen. Auch 100% Recyclingmaterial in den Flaschen wird die Welt an der Stelle nicht retten. Hören Sie auf, Vittel-Wasser in der ganzen Welt zu verkaufen in Einwegplastikflaschen. Setzen Sie auf die regionale Mehrwegflasche, die dann eben auch regional verkauft wird.
Dazu muss man erklären, dass Nestlé in seinem Sortiment auch bei Vittel eine Flasche hat, die aus RPET hergestellt ist. Das ist also aus recyceltem Plastik eine hergestellte Flasche und darauf beruft sich auch Nestlé und hat angekündigt, immerhin bis Jahresende alle Flaschen von Vittel auf diese Technik sozusagen umzuschwenken, dass man da also nur noch recyceltes Plastik verwendet. Das wäre natürlich ein Schritt in die richtige Richtung, aber da bezweifelt die Deutsche Umwelthilfe, ob das überhaupt gehen kann, nämlich ob genug Plastik überhaupt zur Verfügung steht, das in dieser Form recycelt werden kann, denn da kommt nicht alles Plastik in Frage und das muss man aussortieren. Also da sind noch einige Fragezeichen, aber ich denke, da kann man dann definitiv, weil Nestlé das eben heute versprochen hat, zum Jahresende mal nachfragen, wie weit sie damit gekommen sind.
Können Sie noch was zum Antrag, der heute auf Initiative von Hessen und Baden-Württemberg im Bundesrat verhandelt wird, sagen?
Ja, also die Sitzung, die dauert noch an. Ich habe eben geschaut, ob es da Neuigkeiten gibt. Die gibt es bis jetzt noch nicht. Ich habe gestern mit dem hessischen Umweltministerium gesprochen und die haben gesagt, dass man davon ausgeht, dass dieser Antrag durchgeht. Das hieße dann also, dass die Pfandpflicht möglicherweise auf alle Einweg-Kunststoffflaschen ausgeweitet wird. Und dann würde genau vor allem dieses Problem nicht entstehen, dass da ganz viel Verwirrung ist und die Verbraucher wüssten einfach, ich habe eine Plastikflasche und kann sie auch wieder zurückgeben und kriege Pfand dafür.
Gleiches Pfand auf alle Getränkedosen und alle Einweg-Kunststoffflaschen. Forderungen heute im Bundesrat und in Frankfurt. Vielen Dank an Mischa Erhardt.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
CO, das sind zwei Buchstaben, die für ein gefährliches Gas stehen, für Kohlenmonoxid. Ein Gas, das bei der Verbrennung fossiler Energieträger wie Gas, Holz und Öl entsteht. In geschlossenen Räumen, die nicht ausreichend belüftet werden, kann eine hohe Konzentration des CO-Gehalts in der Atemluft tödlich sein. Schutz bieten Warngeräte, die diesen CO-Anteil in der Luft kontinuierlich messen. Klaus Deuse mit dem Verbrauchertipp.
Kohlenmonoxid ist mit menschlichen Sinnen nicht wahrnehmbar, denn es ist unsichtbar, geruchs- und geschmacklos. Jörg Stange, der bei der Feuerwehr Bochum lange für den Bereich Atemschutz und Messgeräte zuständig war, kennt die Gefahr, die von diesem Gas ausgeht.
Wir haben jährlich in Deutschland ungefähr 3000 CO-Vergiftungen. Davon gehen ungefähr 500 tödlich aus.
Kohlenmonoxid entsteht unter anderem durch Haushaltsgeräte, die mit kohlenstoffhaltigen Substanzen wie Erdgas, Flaschengas, Holz oder Öl bei nicht ausreichender Sauerstoffzufuhr betrieben werden. Bei defekten Heizungsanlagen, Gasthermen oder unzureichend funktionierenden Abluftanlagen kann Kohlenmonoxid auch in die Wohnräume gelangen. Ob eine erhöhte CO-Belastung besteht, lässt sich mit einem CO-Warnmelder überprüfen. Im Handel sind diverse Modelle in der Preisklasse zwischen 25 und 70 Euro erhältlich. Anbringen, sagt Feuerwehrfachmann Stange, sollte man die Melder an den möglichen Gefahren stellen.
Das ist da in den Räumen erforderlich, wo man eine Heizungsanlage hat, die fossilen Brennstoff verfeuert und gegebenenfalls, wenn man einen Kaminofen hat, auch an den Bereichen.
Grund für eine erhöhte Kohlenmonoxidbelastung muss aber nicht immer eine defekte Therme im Badezimmer oder der Küche sein. Manchmal sind es auch Vögel, deren Nester auf einem Schornstein den Abzug blockieren. Die Melder sollten grundsätzlich in unmittelbarer Nähe des Abzugsschachtes oder einer Gastherme oder einer offenen Feuerstelle angebracht werden. Und zwar etwa einen Meter darüber, da Kohlenmonoxid leichter ist als Luft und aufsteigt. Die im Handel erhältlichen Geräte lassen sich per Magnethalterung oder Dübelverankerung meist selbst anbringen. Die Lebensdauer eines Kohlenmonoxid-Alarmmelders ist begrenzt und lässt sich nicht durch den einfachen Austausch von Batterien verlängern.
Je nach Hersteller zwischen 3 und 10 Jahren, da ist ein elektrochemischer Sensor drin und dieser Sensor verbraucht sich auch während der Zeit. Dann müssen die Geräte ausgetauscht werden.
Viele CO-Alarmmelder verfügen über eine Voralarmfunktion, die schon unterhalb der gesetzlichen Konzentrationswerte ausgelöst wird. Dann leuchtet ein LED-Lämpchen im Display des Gerätes auf. In dem Fall rät Jörg Stange.
Und wenn die Vorwarnstufe angeht, dann kann man einfach nochmal lüften und gucken, wo ist denn hier was nicht in Ordnung, gegebenenfalls den Heizungsbauer oder den Schornsteinfeger fragen.
Ertönt aber ein akustisches Warnsignal, ist Eile geboten.
Sollte das Gerät allerdings in einen Alarm reingehen, dann einfach direkt das Haus, die Wohnung verlassen und die Feuerwehr anrufen.
Feuerwehrmann Stange empfiehlt die Installation eines CO-Warnmelders übrigens auch Besitzern von Gartenlauben, die einen Katalytofen nutzen. Ein solches kompaktes Gasheizgerät ohne offene Flamme entzieht bei der Verbrennung Sauerstoff aus der Umgebung.
Wenn der Katalytofen nicht richtig funktioniert, kommt es auch da zum Anstieg von CO.
Die freiwillige Anschaffung eines CO-Alarmmelders erhöht die eigene Sicherheit. Aber diese Melder ersetzen keinesfalls die gesetzlich vorgeschriebene Wartung von Heizungs- und Kaminanlagen oder Gasthermen. Wer sich um die fachmännische Wartung dieser Anlagen kümmern muss, ob Mieter oder Vermieter, das ist im Zweifelsfall im Mietvertrag geregelt.
Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse. Was bis jetzt an Corona-Maßnahmen in Deutschland beschlossen ist, einschließlich der Frage, was davon sinnvoll ist, besprechen wir ab 12.10 Uhr. Tschüss, sagt an dieser Stelle Jule Reimer.